alles so gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem König der Könige, dem Meister am Tage des Gerichts, dem Herrscher. Ihm allein dienen wir, ihn bitten wir um Hilfe. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und Gesandter ist. Liebe Geschwister, das wahrhaftigste Buch ist das Buch Allahs. Und die beste Rechtleitung ist die Rechtleitung von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Folgendes, in der heutigen Khutbah möchten wir über dieses vollkommene islamische System sprechen. Diese göttliche vorgegebene Struktur, die edlen und weisen Regeln, die Allah uns aufgestellt und vorgegeben hat, eine Religion, die keine Hinzufügung braucht, keine Veränderung, keine Ausbesserung. Es ist eine Herabsendung von einem Allweisen und Allkundigen. Dieses Gesetz hat nichts Kleines und nichts Großes ausgelassen. Alles hat es dargelegt und klar gemacht. In jeder Epoche gab es Gelehrte, von den Hadith-Gelehrten oder Fiqh-Gelehrten, die, egal welches Ereignis aufgetaucht ist, den Menschen klar gemacht haben, wie der Standpunkt eines Muslims auszusehen hat. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, das Wort deines Herrn ist vollkommen in Wahrhaftigkeit und Gerechtigkeit. Es gibt niemanden, der die Worte Allahs austauschen könnte, und der ist der Allhörende, der Allwissende. Allahs Worte sind vollkommen. Die Regelungen, die Allah uns im Koran offenbart hat, sind umfassend, zeitgemäß, in jeder Epoche. Und deswegen, wenn es auch manchmal Gelehrte vielleicht gab, die nicht imstande waren, ein Ereignis in den richtigen Kontext zu rücken, das heißt den Muslimen zu erklären, wie sie es richtig zu verstehen haben, das bedeutet nicht, dass das islamische Gesetz nicht dazu imstande ist, sondern Allah subhanahu wa ta'ala gibt denjenigen das Wissen, dem er es geben möchte. Allah sagte, heute habe ich euch eure Religion vervollkommnet. Dies ist eine gewaltige Gesetzgebung, die viele Weisheiten beinhaltet. Wer sich an dieses System hält, wird in diesseits noch vor dem Jenseits glücklich sein. Allah sagte, wer rechtschaffen handelt, sei es Mann oder Frau, und dabei gläubig ist, den werden wir gewiss ein gutes Leben leben lassen. Und wir werden ihnen ganz gewiss mit ihrem Lohn das Beste von dem vergelten, was sie taten. Er sagte weiterhin, Unheil ist auf dem Festland und auf dem Meer sichtbar geworden, um dessen Willen, was die Menschen gewirkt haben. Um dessen Willen, was die Hände der Menschen gewirkt haben, auf dass er sie die Früchte mancher ihrer Handlungen kosten lasse, auf dass sie umkehren mögen. Das ist das Gegenteil von der ersten Person. Diejenige Person, diese zweite, die einen Teil der Religion umgesetzt hat und denjenigen Teil, der nicht mit seiner eigenen Ansicht und Neigung übereinstimmt, über den Haufen geworfen hat, der von diesem vollkommenen System, dem göttlich vorgegebenen, nur das genommen hat, was ihm gefällt, daraufhin lässt ihn Allah, subhanahu wa ta'ala, die Früchte seiner Taten noch in diesseits vor dem Jenseits kosten lassen. Er sagte weiterhin, wer sich aber von meiner Ermahnung abwendet, der wird ein beengtes Leben führen und wir werden ihn am Tag der Auferstehung blind zu den anderen versammeln. Liebe Geschwister, diese Person, die einen Teil der Religion umsetzt und den anderen Teil, der ihnen nicht gefällt, über den Haufen wirft, zu ihnen gehört die folgende Person, und zwar diejenige, die die Gemeinschaft der Muslime nicht kennt und mit ihnen nichts zu tun hat. Und mit der Gemeinschaft der Muslime meine ich die Bewohner oder diejenigen, die die Moschee besuchen und zur Moschee kommen. Wenn diese Person dann ein Problem hat zwischen sich und seinem Ehepartner, eilt er geschwind zum Imam und versucht, sich das Problem lösen zu lassen. Er ist also niemals in der Moschee und hat mit den Muslimen nichts zu tun, aber wenn er ein Problem hat, soll der Imam es für ihn lösen. Es geht nicht darum, dass der Imam ihn das Problem nicht lösen will. Das Problem ist vielmehr, wenn diese Person sich innerhalb dieses islamischen perfekten Systems befinden würde, gäbe es für ihn eine sehr einfache Lösung. Meine Ehefrau macht dies, mein Ehemann macht das, mein Ehepartner oder mein Ehemann versorgt mich nicht, ich bin geschieden und niemand versorgt mich, meine Ehefrau ist schwanger, aber sie will das Kind nicht haben, meine Ehefrau hört nicht auf mich. All dies sind Probleme, die es unter den Leuten gibt, die in Allahs Religion, in seinem System eine Lösung haben. Wer allerdings aus diesem göttlichen System austritt, was soll denn der Imam mit ihm machen? Manche Leute, sie tun gerade so, als sollte der Imam für sie etwas dahin zaubern, damit ihr Problem gelöst wird. Dieses Problem, das sich aufgebaut hat, über Jahre hinweg, will er durch ein Gespräch lösen. Meine Ehefrau möchte ihr Kind nicht haben. Sie ist schwanger. Ja gut, und dann fragen wir nach und es stellt sich heraus, dass diese Frau gar nicht betet. Und was ist mit dem Ehemann? Natürlich die gleiche Katastrophe. Eine Katastrophe gehört zur anderen. Ja, Scheich, Gelehrter, Imam, sie will aber dieses Problem lösen, was soll sie machen? Ja, die Lösung liegt auf der Hand. Die gläubigen Menschen haben die Lösung. Allahs göttliche System hat eine Lösung, aber du willst es nicht. Die Lösung lautet, errette dich selbst. Errette dich aus deinem Schlamassel, in dem du dich befindest. Verrichte dein Gebet. Trenne dich von diesem Ehepartner, solange er darauf besteht, sein Gebet zu unterlassen. Denn solch eine Art von Heirat ist sowieso von Grund auf ungültig. Ja, aber Scheich, durch solche Aussagen machst du die Familien kaputt. Naja, wie gesagt, je nachdem, was du haben willst, möchtest du wie die folgenden Propheten sein, dann hör zu. Allah subhanahu wa ta'ala sagte über Ismail alayhi salam, und er pflegte seiner Familie das Gebet anzuordnen und die Zakat. Und hört ihr ebenfalls, was meint ihr, hat die Familie es umgesetzt oder nicht? Und ebenfalls der folgende Hadith bei Bukhari und bei Muslim überliefert, Al-Qama, rahimahullah ta'ala, sagte, dass Abdullah ibn Mas'ud folgende Aussage getätigt hat. Allah verfluche diejenigen, die andere tätowieren. Und Allah verfluche diejenigen, die die Tätowierung von anderen verlangen. Und Allah verfluche diejenigen, die ihre Augenbrauen zupfen. Und Allah verfluche diejenigen, die verlangen, dass man ihre Augenbrauen zupft. Und Allah verfluche diejenigen, die ihre Zähne verschönern, also nicht aufbessern, sondern verschönern. Allah verfluche diejenigen, die die Schöpfung Allahs verändern. Eine Frau namens, oder mit dem Beinamen Yaqub, und sie gehörte zu denjenigen Frauen, die entweder sehr belesen waren im Koran oder den Koran auswendig kannten. Sie kam dann zu Ibn Mas'ud und sagte zu ihm, sag mal, ich habe gehört, dass du die und die und die und die und die Frauen und Menschen verfluchst. Warum machst du das? Und dann sagte er als Antwort, warum sollte ich denn nicht jemanden verfluchen, denn auch der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam verflucht hat. Und dann sagte die Frau als Antwort zu ihm, ja, aber weißt du was? Ich glaube, deine Frau macht das selbst. Und dann sagte er, geh zu ihr und guck sie an. Und dann ging sie zur Frau von Ibn Mas'ud und sie hat sich geirrt gehabt. Und sie kam zurück und sagte, nein, ich habe doch nichts gesehen von dem, was ich dachte. Sie dachte vielleicht, dass die Frau von Ibn Mas'ud ebenfalls sich die Augenbrauen zupft oder tätowiert ist oder sich ihre Zähne verschönert hat. Und dann sagte Ibn Mas'ud, weißt du was? Wenn meine Frau so etwas machen würde, dann wären wir nicht mehr zusammen. Liebe Geschwister, ich werde in der zweiten Khutbah inshallah noch weitere Beispiele erwähnen und euch resümieren, was das Ziel dieser Überlieferung ist. Wallahu ta'ala a'lam. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Liebe Geschwister im Glauben, hört euch das zweite Beispiel an. Jemand, der die Moschee nicht kennt. Er kommt also nie. Und die Frau ebenfalls nicht. Und die Familie dieses Ehemannes, die Familie dieses Mannes und die Familie dieser Frau ebenfalls nicht. Aber wenn sie heiraten wollen, dann plötzlich heißt es, wir müssen in die Moschee gehen und heiraten. Wir müssen zum Imam gehen, damit er uns den Ehevertrag macht. Das ist alles, was von der Religion übrig geblieben ist. Und vielleicht noch am Ende, wenn eine Scheidung kommt. Weder vor dem Ehevertrag sehen wir die Person, niemals kannten wir ihn. Wir haben ihn noch nie vorher gesehen, obwohl ein Heilbronn mit uns lebt oder irgendwo anders. Vorher haben wir ihn nie gesehen. Und nach dem Ehevertrag wirst du ihn auch nie wieder sehen, weil er kam ja auch nur, um den Ehevertrag zu machen. Lieber Bruder, liebe Schwester, nachdem du von Anfang an den Fehler begangen hast, bei der Auswahl des rechtschaffenden Ehepartners, das ist das Resultat und natürlich musst du dann eben dafür büßen. Das dritte Beispiel, eine Frau, sie verlangt die Scheidung. Der Ehemann weigert sich. Na gut, was soll der Imam jetzt in diesem Fall machen? Das vollkommene System Allahs hat eine Lösung für dieses Problem. Aber wenn du dich natürlich außerhalb dieses göttlichen Systems aufhältst, dann musst du sehen, wie du mit diesem Problem zurechtkommst. Es gibt keine andere Lösung, lieber Bruder, liebe Schwester, als dass du dich zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückwendest, dass du dich ihm reuevoll zuwendest, dass du seine Religion umsetzt von A bis Z und dass du aus diesem Tiefschlaf aufwachst und aufhörst, dich selbst zu betrügen. Das sind nämlich genau diejenigen Menschen, die wirklich das Bild des Islams verzerren. Wenn sie gefragt werden, welche Religion hast du, sagen sie, ich bin Muslim. Na gut, Muslim heißt Gott ergeben. Wortwörtlich heißt es im Arabischen eigentlich nur ergeben. Deswegen fragen sie ihn, ergeben für was bist du, für wen? Wem hast du dich ergeben? Wer ist die Nummer eins in deinem Leben? Alles, liebe Geschwister, Lügen, reine Lügnerei, Heuchelei, Selbstbetrug. Das Problem ist, dass viele nicht einmal anerkennen, dass sie den größten Teil der Religion überhaupt nicht umsetzen. Das Gebet, darauf achten sie nicht. Wenn sie im Gebet sind, sprechen sie nur irgendwelche Texte auf, die sie runterbeten und sind sich gar nicht bewusst dessen, was sie sagen. Und das nennen sie Gebet. Und ihr wisst genau, dass man von seinem Gebet nichts hat, außer dem Teil, an dem man geistig anwesend war. Er verrichtet sein Gebet nicht zur richtigen Zeit, besonders nicht bei der Arbeit, da kann er nicht beten angeblich. Und er verschläft das Morgengebet. Und er hat die Hajj nicht verrichtet, obwohl er das Geld dazu hat. Wenn er also sein Bargeld zusammenkratzen würde, kämen da seine 3000 zum Beispiel zusammen. Aber das Problem ist, wenn du ihn fragst, hast du Geld für die Hajj, sagt er nein. Aber die Antwort, wenn er ehrlich wäre, lautet nicht, er hat das Geld nicht. Die Antwort lautet, ich habe das Geld, aber ich möchte es nicht für die Hajj ausgeben. Ich habe Angst, danach der Armut zu verfallen. Na, diese Person vertraut nicht auf Allah. Sie denkt, dass wenn sie Allahs Gesetze umsetzt, dann wird sie arm werden. Wie traurig. Allah sagte, oder wenn sie dann Und wenn sie die Hajj verrichtet hat, hat sie keine Auswirkung auf sie gehabt. Genauso das Gebet. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, gewiss, das Salah, das Gebet hält davon ab, das Schändliche und Verwerfliche zu tun. Das ist Allahs Aussage. Wenn es also eine Person nicht von dem Schändlichen und Verwerflichen abhält, Allah spricht die Wahrheit. Liebe Geschwister, was haltet ihr davon, wenn wir den folgenden Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam umsetzen würden einfach genau wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn umgesetzt hat. Abdullah ibn Umar, der Sohn von diesem zweiten Khalifa, möge Allah mit ihnen beiden zufrieden sein, mit allen Sahaba, er sagte, wenn wir im Morgengebet, im Fajr-Gebet oder Isha-Gebet, Nachtgebet jemanden vermisst haben, dann haben wir schlecht über ihn gedacht. Schlecht gedacht bedeutet hier, liebe Brüder, liebe Schwester, dass gemeint ist, dass die ihm die Heuchelei vorwerfen. Und warum? Etwa weil sie übertriebenermaßen streng sind, weil sie in der Religion übertreiben, weil sie Extremisten sind? Nein. Weil der Gesandte Allah, der Liebevolle, sallallahu alaihi wasallam, Folgendes gesagt hat. Ubay ibn Ka'ab sagte, der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, verrichtete einmal das Morgengebet und sagte danach, war die Person so und so am Gebet anwesend? Und sagten sie nein. Daraufhin sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und was ist mit der Person so und so? Sagten sie nein, er war auch nicht da. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wahrlich, diese beiden Gebete fallen den Heuchlern am schwersten. Liebe Brüder, liebe Schwester, dies ist der Prophet der Barmherzigkeit. Der Prophet, der mit den gläubigen Menschen gegenüber barmherzig und sanftmütig ist und liebevoll. Wie können wir ihn als den Propheten der Barmherzigkeit bezeichnen, wenn er solche Aussagen tätigt? Naja, das Gleiche gilt in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala. Er bezeichnet sich als den Ar-Rahman, Ar-Rahim, den Allerbarmer, den Barmherzigen, und trotzdem droht er dir im Koran mit dem Höllenfeuer, wenn du deine Zakat nicht entrichtest. Die Antwort lautet also, sie beide, lieber Bruder, liebe Schwester, sie wollen für dich Gutes. Sie wollen für dich das Jenseits. Und deswegen sind sie wirklich barmherzig dir gegenüber. Nur leider erkennen wir das manchmal nicht. Die Tochter, die eigene Tochter, für die du verantwortlich bist, sie studiert und lernt und macht eine Ausbildung, erlernt einen Beruf. Na warum? Ja, weil sie will zwar heiraten, aber eines Tages könnte ja sein, dass ihr Ehemann sich von ihr scheiden lässt oder jemand stirbt und deswegen braucht sie ein Zeugnis, damit sie arbeiten gehen kann. Nur natürlich in der Realität, wenn wir nach Wahrscheinlichkeiten gehen, ist es meistens so, dass sie Kinder bekommt und dieses Zeugnis, was sie bekommen hat, das hängt dann irgendwo schön an der Wand mit einem schönen goldenen Rahmen. Liebe Geschwister, der Islam ist glasklar, was die Versorgung angeht und wer sich um die Versorgung einer Frau kümmern muss, auch nach ihrer Scheidung. Doch das Problem ist, wie wir gesagt haben, wenn wir aus diesem göttlichen System austreten, dann gibt es Konsequenzen, die so groß sind, dessen Ausmaß nur Allah subhanahu wa ta'ala kennt. Die geschiedene Frau, die Versorgung obliegt ihrem Ehemann, solange sie sich in der Wartezeit befindet. Und wenn sie schwanger war, dann so lange, bis sie ihr Kind zur Welt bringt. Und hiernach, was ist hiernach? Na, hiernach geht sie ganz normal zurück zu ihrem Vater, wenn er noch lebt. Und wenn dieser nicht lebt, dann zum Großvater und aufwärts. Und wenn diese gestorben sind, dann zu ihrem Kind und abwärts. Wenn dies auch nicht möglich ist, dann eben der Vollbruder, dann der Halbbruder väterlicherseits, dann die Kinder des Vollbruders, dann die Kinder des Halbbruders väterlicherseits und so weiter und so fort. Ich möchte euch nicht zu viel damit langweilen. Ich will euch nur damit sagen, die Liste geht weiter, wie ich im Arabischen auch nicht zu Ende gemacht habe. Aber ich will nur damit sagen, dass der Islam vollkommen für dich als Frau, liebe Schwester, gesorgt hat. Aber wann? Natürlich nur, wenn wir uns innerhalb dieses vollkommenen göttlichen Systems befinden. Wenn wir allerdings aus diesem System austreten, dann darfst du niemandem etwas vorwerfen, außer dir selbst. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa aqim as-salat.